Flüsterpop Talks.
Hallo, willkommen zur neuen Folge Flüsterpop.
Du startest immer ein bisschen rein wie bei ASMR, das finde ich super.
War das ASMR, Rick?
War das schon?
Oh Gott, jetzt haben ungefähr die Hälfte der Leute weggeschaltet. wir sind heute am frühen Morgen bei der Podcast-Aufnahme. Ich bin noch nicht ganz da, ich hatte jetzt schon einen Kaffee. Den hat mir die liebe Sophia gemacht.
Ja, wir sitzen in meinem Wohnzimmer.
Ja.
Es ist 9.54 Uhr. Wir produzieren vor. Wir haben viel zu tun momentan. Es sind viele Präsentationen vorzubereiten. Deshalb hat sich der Aufnahmestundenplan für uns ein bisschen geändert. Aber ich muss sagen, eigentlich finde ich es ganz gut. So direkt nach dem Aufstehen.
Ja, schnell mal was
quatschen. So nämlich.
Super. Haben wir noch was, worüber wir reden sollten aus der letzten Folge? Die letzte ESC-Folge, jetzt 4 Wochen später nach Release. Jetzt ist der ESC auch schon eine Weile hinter uns, aber...
Ich könnte ranten, sag ich dir ehrlich, aber ich mach's jetzt nicht, weil wir heute über was ganz anderes sprechen.
Ja, wir reden über was ganz anderes, aber unsere Prophezeiung, unsere Vorhersage, dass die Ukraine gewinnen wird, oh, what a surprise, hat natürlich gestimmt, aber wir sind auch... Happy. Damit.
Super.
Die Jury hat mal wieder Sachen gemacht, die mir nicht gefallen, aber ja. Wir hatten einen super ESC-Abend. Wir haben mit ein paar Leuten aus dem Studiengang in einer Bar in Mannheim geguckt. Es war mega gute Stimmung. Alle waren
gut
drauf.
Es war super cool. Ich möchte das jetzt einfach immer so machen.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, wir hatten mega viel zu tun.
So ist es.
Letzte Woche war auch das Future Music Camp in der Popakademie, wo wir auch super viel nochmal über die Zukunft der Musikbranche geredet haben und die eigentlich unsere NFT-Folge von vor 1-2 Monaten auch nochmal abgerappt hat.
Das
dass
stimmt.
Wir ja mit unseren Trendvorhersagen auch nah dran waren an der Wahrheit. Man muss sich eigentlich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen.
Voll.
Privat.
Also ich habe auch nochmal gemerkt, wir haben uns ja echt viel damit beschäftigt im Zuge dieser Folge. Und da habe ich auch noch trotzdem dann beim Future Music Camp noch gemerkt, da ist noch so viel. Also was man nicht weiß, was man irgendwie noch sich anschauen muss, wo man sich nochmal reinfuchsen muss. In der Zwischenzeit haben wir auch schon mal so Metaverse ein bisschen ausprobiert gehabt mit Profs, was auch weird war irgendwie.
Ja, Sophia und ich, wir waren im Metaverse unterwegs. Warst du die sich so einen Kopf aufgesetzt hat?
Nee, das war Joel.
Ja.
Joel hat sich ein super cooles Kostüm angezogen. Man kennt ihn aus den Interviews-Folgen. Also das war schon auf jeden Fall eine Experience. Und ich muss sagen, also das Future Music Camp war, also es gab super interessante Beiträge. Coole Acts, die das Ganze immer so eröffnet haben, das fand ich super.
Aus dem Pop-Akademie-Kontext.
Genau. Ja, hat mir gut gefallen eigentlich.
Ja, Empfehlung fürs nächste Jahr. Empfehlung fürs nächste Jahr, würde ich einfach mal so aussprechen tatsächlich. Ja, genau. Also Future Music Camp waren 2 coole Tage, die aber echt anstrengend auch waren, von morgens bis abends unterwegs zu sein. Plus jetzt die Klausurenphase, die uns ziemlich mitnimmt. Deswegen wollen wir heute über was reden, wo man ein bisschen vielleicht der Realität so...
Entfliehen kann?
Genau, entfliehen kann, weil es wirklich was ganz anderes als unser Alltag ist.
Mhm.
Und zwar reden wir heute über... K-Pop und K-Pop-Fans im Speziellen und wie auch der koreanische Pop ein bisschen die globale Musikindustrie verändert hat, verändern wird.
Ich find's super spannend. Wir haben uns da ja auch wieder reingefuchst und also I went down a rabbit hole.
Ja, also Sophia war ein Stück mehr drin als ich. Ich muss vorher sagen, ich weiß relativ wenig über K-Pop, außer die 2 größten Bands, über die wir auch, also aus meiner Sicht 2 größten Bands, über die wir auch noch später reden werden. Ich sehe immer wieder die K-Pop-Fans auf Twitter und ich sehe auch, wie viele Follower und Followerinnen die ganzen K-Pop-Artists auf Instagram haben. Aber da hört es dann auch schon auf.
Okay, also du hattest noch keine so Touchpoints auch außerhalb so der Musikbranchen-Bubble.
Null.
Ah,
das Einzige, was ich nur mitbekommen hatte und weshalb wir auch heute darüber reden, war das K-Pop-Festival in Frankfurt vor 1-2 Wochen. ich komme ja aus Frankfurt, deswegen war das in aller Munde da. Da waren 70.000 BesucherInnen im Waldstadion. Crazy, ne? Und ja, total crazy, wenn man überlegt, K-Pop ist ja nicht kein deutsches Produkt, sondern ein koreanisches Produkt. Mhm, und trotzdem kommen 70.000 Menschen in Frankfurt zusammen, um sich da große Acts anzugucken.
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich da schon öfter mit beschäftigt, diesem ganzen K-Pop-Kosmos, weil ich auch, als ich zuletzt bei dieser gearbeitet habe, habe ich ja ganz viel Social Media gemacht. Und wirklich jeder Release von K-Pop-Artists, der ging vielleicht durch die Decke, wenn wir da was zu gepostet haben. Das waren unsere viralsten Posts überhaupt. Und geschweige denn, man hatte irgendein Video, wo die neue Outfits anhatten oder so, die Bands, die sind völlig crazy gegangen auf Twitter, die Fans, das ist super, super spannend gewesen. Genau, und 2019 hatte ich dann noch das Vergnügen, auf ein Konzert zu gehen. Das war in dem Fall GOT7. Ich glaube, die sind auch relativ groß, ja. Wenn man sich so den Kosmos anschaut. Viel Kosmos habe ich jetzt heute schon benutzt. Naja,
wird das das Wort der Folge? Joelle hat uns mal darauf aufmerksam gemacht, dass das Wort stattfinden oft bei uns stattfindet. Vielleicht wird Kosmos das jetzt ablösen.
Vielleicht. Auf jeden Fall war das wirklich mal eine andere Erfahrung. Also es ging super lang, das Konzert. Die haben, glaube ich, 2,5 Stunden, fast 3 Stunden gespielt.
Hattet ihr auch so Lichter?
Es gab so Lichter, die musste man aber kaufen. Also das war jetzt
klar, muss man die kaufen.
Nicht was, was man irgendwie als Freebie da bekommen hat. In Merchandise gehen wir auch später nochmal drauf ein. Das ist auch einfach wild.
Andere Welt von Merchandise.
Auf jeden Fall. Also da tun sich ganz andere Möglichkeiten auf, da finanziell erfolgreich zu werden. Das war eine krasse Erfahrung. Ich habe auch nochmal gemerkt, wie stark so die Fans einfach sind. Und was halt auch super crazy war, die hatten halt eine Dolmetscherin dabei. Also weil keiner von denen so richtig irgendwie Englisch sprechen konnte. Also es gab ein Mitglied, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, ist einfach schon zu lange her, aber ein Mitglied, der hat teilweise Englisch gesprochen, aber den Rest haben die komplett auf Koreanisch gemacht und hatten dann eine Dolmetscherin dabei.
Bei BTS, da können auch nicht alle Englisch, gell?
Nee, genau, da gibt's auch den, ich weiß gar nicht, ob man Frontmann dazu sagen kann.
Gibt's? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mir vorher die Blackpink-Doku, die du mir empfohlen hast, auf Netflix angeguckt. Und da konnten alle 4 sehr gut Englisch. Aber das ist auch, weil 3 von denen nicht in Korea aufgewachsen sind. 2 davon sogar im englischsprachigen Raum in Neuseeland beziehungsweise Australien. Dann sprechen die natürlich perfekt Englisch.
Ja.
Aber ja, krass, wusste gar nicht, dass die meisten von denen
Englisch sprechen. Also
und dann trotzdem so internationale Megakarrieren haben.
Voll, voll. Und also die Fans, die waren auch so textsicher. Also die haben da jede koreanische Zeile mitgegrölt. Und ich dachte mir so, wow, was für eine Dedication muss das sein, dass du halt auch nochmal eine andere Sprache irgendwie lernst, ja auch dafür. Aber gut, da werden wir sicherlich noch weiter drüber sprechen. K-Pop ist nicht so krass Neues, muss man sagen. Also das gibt's schon echt seit den 90ern. Da auch gab's vereinzelt schon so internationale Erfolge. Jetzt nicht super wildes. Aber das ist auf jeden Fall eine riesige Industrie und halt gerade im lokalen Markt auch super erfolgreich schon immer. Es gab dann von der koreanischen Regierung, und das fand ich super spannend, als ich das gelesen habe, tatsächlich eine Initiative infolge der Asienkrise, dass man einfach koreanische Kultur nochmal richtig internationalisieren will. Also man will das so in die Welt raustragen, was, wie man sieht, perfekt funktioniert. Es gibt ja auch mittlerweile super erfolgreiche K-Drama auf Netflix und auch so Squid Game, auch eine koreanische Produktion, die super krass abgegangen ist. Also das scheint sehr gut zu funktionieren. Liegt aber auch daran, dass die halt einfach krass ihre Kultur fördern. Also da fließen viele, viele Gelder.
Da darf sich Deutschland gerne mal davon
sehr, sehr
abschauen.
Gerne. Sehr, sehr gerne. Auch ich habe gelesen, das jetzt vielleicht auch nochmal so als Fun Fact zwischendrin, dass das natürlich auch super krass so auf den Tourismus sich dann ausgewirkt hat. 2017 gab es eine Umfrage. Da hat jede dritte Person angegeben, dass sie nur Südkorea als TouristIn besucht. weil sie BTS-Fan ist.
Aber wirklich nur BTS, also nicht mal K-Pop im Allgemeinen. Da wurde also jede dritte Person sagt, nur BTS ist der Grund, warum ich jetzt nach Korea gekommen bin.
Ich habe leider in dem Kontext nicht herausfinden können, wie viele Personen da tatsächlich befragt worden sind.
So drei.
Aber ich fand das einfach einen witzigen Aufhänger so generell. Wenn wir uns das Ganze mal so auch ein bisschen aus Musikbranchenperspektive angucken, ich habe es nochmal gecheckt aus dem IFPI von 2021, also dem Musikreport, Südkorea auf Platz Nummer 7 als größter Musikmarkt, davor noch auf Platz 6 China und Nummer 3 Japan. Also asiatischer Musikmarkt ist riesig groß auf der ganzen Welt.
Und ich habe es irgendwie im Hinterkopf, dass zusammen mit Lateinamerika, Südkorea die am meisten wachsende Region, also Südkorea ist ja keine Region, aber als meistwachsendes Land am Start ist.
Super krass. Und ich glaube, wir alle können uns auch noch daran erinnern, als wir das erste Mal mit so K-Pop in Berührung gekommen sind, weil natürlich Gangnam Style, ich glaube, das mit erfolgreichste Video jemals auf YouTube von Psy, riesig groß war.
Ja, es war innerhalb von kürzester Zeit, kannte jeder Gangnam Style, jeder konnte den tanzen.
Ja,
jeder hatte das Video gesehen. Also sind es 4,3 Milliarden Klicks auf YouTube gerade oder auf jeden Fall war das auch das erste Video, was eine Milliarde Klicks auf YouTube hatte, was so eine Zahl war, die vorher wirklich
ganz weit
weg war. Und das hat so ein bisschen die Tür für K-Pop aufgemacht in der ganzen Welt, ist auf Platz 1 der Billboard-Charts gelandet und hat, also vor allem im US-amerikanischen Markt, quasi eine fremdsprachige Welt aufgemacht.
Mhm.
Die Welt aufgemacht für andere K-Pop-Artists und Gangnam Style, was war das, 2012 oder so?
Ja, ich glaube nämlich, das war so dieselbe Zeit, als man so Flashmobs gemacht hat.
Ja.
Und wie hieß das noch, wo man so stehen geblieben ist? Alles hat, war so stehen geblieben und auf einmal ist man so eskaliert.
War das die Mannequin Challenge? Nee.
Doch, oder?
Doch, dafür haben sich alle gefilmt, alle standen
genau,
ganz und dann gab es einen Beat Drop und dann sind alle eskaliert, gell?
Genau.
Ey, sorry, aber die Anfang 2010er, das war eine andere Zeit. Das ist so, das ist wie, glaube ich, unsere Eltern irgendwie über die 80er und 90er reden.
Ja.
So reden wir über die Anfang 2000er das, und Anfang 2010er.
Also war wirklich eine wilde Zeit für uns alle, glaube ich.
Ja, es ging auch wild weiter. Also K-Pop ist seitdem in aller Munde.
Voll.
Danke an Psy mit meinem ganzen Style.
Ja, ich finde es also immer wieder spannend auch zu sehen, wie rapide so das alles passiert ist, weil, also ja, 2012, das ist gerade mal 10 Jahre her und seitdem BTS räumt so den kompletten Musikmarkt auf und ich habe mich dann auch immer gefragt, was das so erfolgreich macht, also weil das basiert ja, finde ich, so auf den grundlegenden Dingen, wie Boybands in den 90ern funktioniert haben. Ne? Also alles ist krass durchchoreografiert. Die haben coole Outfits an. So jeder nimmt irgendwie, jedes Bandmitglied nimmt seine Rolle ein. Also finde ich super, super spannend. Die haben ja auch, was so Fankommunikation angeht, glaube ich, nochmal das Game komplett verändert.
Ja,
weil
voll.
Sowas, woran ich mich erinnern kann, waren die ersten, die wirklich so richtig viele Livestreams gemacht haben, wo es irgendwie TV-Shows gab, wo man die den ganzen Tag über so Big Brother-mäßige Kameras beobachten konnte. Es gibt mittlerweile Apps, die so nur für diese Fansphären gedacht sind, wo es so exklusive Behind-the-Scenes-Videos gibt, die man halt abomäßig auch bezahlen muss und so.
Ja, es gibt eine App, aber darüber reden wir später, wenn es noch im Merchandising geht, weil die ist Next Level. Also
voll.
Was da alles möglich ist mit einer App.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, das sind natürlich keine Bands, die sich jetzt irgendwie in der Schule kennengelernt haben und dann irgendwie aus Schulband rauswachsen und irgendwie ja dann erfolgreich werden, so weil es der Zufall so will.
Ja.
Da gibt's ganz andere so Strukturen.
Ja, es gibt riesige Talentagenturen für K-Pop. Das ist nicht so, wie man sich jetzt irgendwie im deutschen Markt vorstellt. Eine alte Schulband wird ein Indie-Artist und steigt dann im Mainstream auf. Also es gibt so 3 große Talentagenturen in Südkorea, YG Entertainment, SM Entertainment und allen voran Big Hit Entertainment. die quasi die Talentagentur sind, woraus BTS entsprungen ist. Mhm. Kurze Big Hit Entertainment, also als ich das gelesen habe, ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Die Big Hit ist gar nicht so alt, also die anderen Agenturen gibt es schon viel, viel länger. Und die sind 2020 an der südkoreanischen Börse eingestiegen. Und innerhalb kürzester Zeit ist von dem Firmenchef das Vermögen auf 1,4 Milliarden Dollar hochgestiegen.
Das ist so viel
ja. Geld. Ja. Big Hit Entertainment generell, da reden wir noch ganz viel heute drüber, ist eine Agentur, die auch, finde ich, das globale Musikindustrie-Game krass ändern wird, weil die einen ganz anderen Ansatz gehen. Und ja, also aus diesen Talentagenturen entstehen quasi die größten K-Pop-Bands.
Wir haben ja über BTS schon ein bisschen gesprochen und wir werden auch noch mehr über sie reden, aber auch Blackpink, die irgendwie als erste All-Girl-Group dann auch bei Coachella waren, 2019. Ich kann wirklich auch diese Netflix-Doku sehr empfehlen.
Voll, also das war mein erster richtiger Input quasi zu K-Pop und das ist so spannend.
Total.
Ich habe mich an meine alten Fangirl-Zeiten zurückversetzt gefühlt, wie da die Menschen eskalieren. Und ja, und in der Blackpink-Doku habe ich dann auch erst gesehen, wie quasi diese riesigen Bands gewürfelt werden teilweise. Und krass in die Welt gepusht werden.
Ja, ich glaube, so war das bei BTS ja auch. Die gibt's ja auch noch gar nicht so lange. Nee, also
2013,
ja,
glaube ich.
Sind die gestartet quasi? Ja. Sind sie gelauncht?
Man sagt echt gelauncht, gell?
Ja, ich glaube schon. Also das
ein Debut.
Die hatten ihr Debüt, genau. Also was ja ein altbekannter Begriff ist. Aber da ist das halt so ein Riesending. Da gibt's dann auch einmal im Jahr oder von mir aus auch alle paar Jahre, je nach Agentur, gibt es dann halt wirklich so ein riesiges Event, wo die ihre drei neuen Debüts vorstellen und dann alle so unfassbar spannend darauf warten, was da für Bands neu entstanden sind.
Was ich auch bei Blackpink dann in der Doku total spannend fand, dass die erste Girlband seit 7 Jahren quasi für diese Talentagentur YG Entertainment waren und die haben es halt direkt geschafft, mit der ersten Girlband seit 7 Jahren so einen Glücksgriff zu landen. Ja. Komplett international, sofort durchgestiegen. Aber das hat auch den Vorteil, dass 3 der 4 Mitglieder international aufgewachsen sind und man sich quasi dadurch direkt Australien, Neuseeland und Thailand als Märkte abholen konnte und das quasi auch in die ganze Welt rausgetragen haben. Da ist auch super der Vorteil, dass alle 4 super Englisch sprechen und dadurch auch mit den Fans auf Englisch super interagieren können.
Apropos Fans, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen Riesenbegriff ist, BTS Army, haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört.
Ja. Twitter unschlagbar,
also
diese
wirklich
Armee.
Ich glaube, wenn die sich was in den Kopf setzen, dann schaffen die das auch. Ja. Egal, was es ist, die könnten die Welt beherrschen.
Ich habe gelesen, dass die K-Pop-Bands schreiben und produzieren ihre Songs gar nicht selber. Und
mittlerweile BTS tatsächlich schon, habe ich auch gelesen.
Genau, weil die BTS Army auf Twitter so dafür gekämpft hat, dass jetzt BTS und auch Blackpink beide Bands ihre eigenen Songs schreiben dürfen.
So witzig.
Also wenn Fans das hinkriegen, dass so riesige Agenturen sagen, okay, wir richten uns nach euch. Chapeau.
Ja, ist wirklich so. Da hätte sich die One Direction Community was von abschneiden können, sage ich ehrlich. Aber das kommt ja noch in der anderen Folge. Die Bangtan Boys, wie sie eigentlich heißen, kugelsichere Pfadfinder, ist die Übersetzung davon, weil es sich auch wirklich so wild. Hat wahrscheinlich nichts mit der koreanischen Bedeutung zu tun, aber gut, die sind so krank unterwegs. Ich habe mir auch da nochmal den IFPI-Report angeguckt und die sind einfach zum zweiten Mal in Folge der global erfolgreichste Artist des Jahres. Super krass. Regelmäßig irgendwie Billboard Hot 100 Charts, auch schon für Grammys nominiert gewesen, sind da aufgetreten. Also das ist so ein riesiges Geschäft, was die da gerade machen. Vor 2 Jahren war es auch so, dass BTS mit McDonald's zusammengegangen ist und so eine riesige Kooperation gemacht hat. für so ein BTS-Meal, wo dann auch halt so ein kleines Gimmick irgendwie mit dabei war, was natürlich wieder alle haben wollten. Und die haben die einfach 8,5 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das ist so crazy. Also, ja. Was auch, glaube ich, super spannend zu verfolgen ist, gerade wenn man über so Zahlen und irgendwie Umsätze, die machen, redet, ist, das steht nämlich bei Wikipedia, das Bruttoinlandsprodukt in Korea, daran hat BTS einen Anteil von 5 Milliarden Dollar und das heißt, dass die genauso viel einbringen wie eine Firma namens Samsung.
Und jeder kennt Samsung. Also wirklich, ich kann das auch nicht glauben, was hier alles steht. Also ist nur BTS, ist ja nicht, dass man sagt, okay, K-Pop.
Ja.
Und alles, was mit K-Pop drumherum, irgendwie auch der Tourismus, der dadurch quasi angespornt wird. Es ist nur BTS. Also, ja, wirklich krank.
Heftig.
Vor allem konnte man auch sehen während Corona, dass K-Pop quasi null Einbußen hatte. Also die leben ja auch sehr stark von ihren weltweiten Live-Tourneen. Aber während Corona konnten die sofort da anknüpfen, wo sie vorher aufgehört hatten. Und es ist alles quasi Big Hit Entertainment,
ja.
Arbeit. Die haben irgendwie, ja, Indirect Artist Involvement heißt es. Der Big Hit-Chef sagt, das sei quasi sein Schlüssel zum Erfolg gewesen während der Pandemie. Und sein Ansatz war, dass man ohne direktes Involvement quasi der Bands profitieren kann. Er formuliert es so, dass er meint, ein Act kann nur so viel arbeiten und so viel Content produzieren,
ja,
bis es irgendwann so überschwappt, dass es die Gesundheit des Acts quasi
beeinflusst,
genau. Und es ist einfach nicht nachhaltiges, kreatives Schaffen.
Ja, voll.
Und deshalb ist sein Ansatz, ich gehe darauf, möglichst viel indirekten Content zu produzieren. Mhm. Also Vorproduktion von Musikvideos und App-Inhalte und darüber, über so Spin-off-Content, hat er es geschafft, BTS und auch dadurch alle anderen K-Pop-Bands so erfolgreich während der Pandemie zu lassen. Also was ich hier teilweise gelesen habe, es wurden so Cartoon-Charaktere, Tiny Tan.
Okay.
Diese Charaktere haben ein komplett eigenes Leben, die sehen aus wie BTS.
Ja.
Leben aber ein komplett eigenes Leben.
So Tamagotchi-mäßig oder was?
Ja, so mäßig Tamagotchi.
Witzig.
Die kollaborieren mit eigenen Brands. Aha. Also BTS hat Brand Collaborations und parallel dazu führen diese Tiny Tan BTS Charaktere nochmal ein anderes Leben und machen nochmal andere Brand Collabs. Und
krank.
Dadurch wird noch mehr Geld eingespielt. Alles findet in dieser App, von der wir vor ein paar Minuten geredet haben, statt.
Mhm.
Weverse, glaube ich.
Mhm.
Und alle schreiben, das ist so eine One-of-a-Kind-Fan-App, weil man alles zusammengefasst hat, was geht. Also Livestream-Konzerte, kompletter Behind-the-Scenes-Content. Stopp mal. BTS Behind-the-Scenes.
Auch.
Oh mein Gott, das ist mir gerade klar geworden. Okay, was heißt das?
Hast du da gerade was gemacht?
Wahrscheinlich bin ich nicht die Erste. Nein, auf jeden Fall. Zurück zum Kontext. In dieser App kann man mit den BTS-Jungs Koreanisch lernen.
Mhm.
Es ist, ja, also so eine App wünscht sich auch nur jedes Major-Label, glaube ich, für seine Acts.
Ja.
Und in dieser App wurden auch beim Largest Ever Virtual Concert während Corona 20 Millionen Dollar eingespült.
What?
Für ein Livestream-Konzert.
Wow.
Ja, also Big Hit hat während der Pandemie alles richtig gemacht und wenn man überlegt, was sein Hintergedanke ist, ich mache alles nur für die Fans und auch so, dass die BTS-Boys nicht jeden Tag überall live dabei sein müssen, sondern es quasi hinter denen läuft, auch ein richtiger Ansatz, um damit quasi seine Acts zu schützen.
Voll. Ich glaube, das ist ja immer das Thema, haben wir auch tatsächlich beim Future Music Camp drüber gesprochen, wie so Social Media und dieses ganze ständig Content produzieren müssen, halt echt auf die Psyche gehen kann.
Ja,
deshalb, also ja, richtiger Ansatz. Ja, es ist ja super crazy, diese ganzen Bands, die aus diesen Training-Camps von Big Hit und Co. Kommen, da wird ja richtig viel auch Geld reingesteckt. Auch in der Blackpink-Doku haben sie es erzählt, dass die auch global tatsächlich gesucht haben nach Leuten.
Nach Australien, die kamen nach Thailand, also speziell wirklich nach koreanischen Menschen auch im Ausland wurde gesucht.
Genau, und haben da quasi ihre Trainees akquiriert. Diese Camps werden auch so Dream Factories genannt, was ich auch crazy finde. Aber da werden die ja ausgebildet zu Entertainern, also singen, tanzen. Die kriegen irgendwie Fan-Training, die kriegen PR-Trainings. Also das ist echt heftig. Man muss natürlich auch sagen, dass es nicht alles so, ja, hey, wir haben hier ein bisschen Spaß und das ist wie ein Tanzcamp, wo man hingeht und dann ist man die ganze Zeit mit ganz viel Freude umgeben, sondern ich glaube, das ist richtig hart. Es wurde auch in der Blackpink-Doku ja so ein bisschen angerissen. Da gibt's super viel Kontrolle, alles ist durchgetaktet, diszipliniert. Man ist irgendwie super lange natürlich auch von Familien und Freunden getrennt. Das Gewicht wird kontrolliert, was du isst, wird kontrolliert, wann du isst, wird kontrolliert. Es gibt so richtig strenge Regeln, keine Beziehung auch haben. Oftmals dürfen die nicht mal Handys benutzen. Es gibt irgendwie Verbot, dass man keine Tattoos, keine Piercings hat. Also alles, was einfach nicht in dieses perfekte, reingewaschene Image von einer K-Pop-Band passen soll.
Es wird alles eliminiert quasi, damit danach perfekte Menschen rauskommen.
Ja, oder ich glaube, viel war so der Ansatz natürlich zu schauen, dass am Ende, wenn sie dann erfolgreich werden, nichts an die Öffentlichkeit geraten kann, irgendwie aus der Vergangenheit. Aber das ist das bedeutet natürlich auch ein bisschen, ja, also wir haben gerade drüber gesprochen, über so Psychologie. Die Psyche wird da sicherlich nicht geschont in solchen Camps. Das geht jahrelang irgendwie, diese Ausbildung. Teilweise werden die Kids da schon mit 7 Jahren irgendwie hingeschickt.
Man fliegt auch schnell raus aus diesen Camps. Wenn man sich währenddessen einfach nicht gut genug performt, wird man gekickt und dann ist der Traum ausgelebt vom K-Pop-Star.
Ja, und das muss man sich halt auch mal vorstellen. Erstmal, glaube ich, was das auch gesellschaftlich für einen Druck irgendwie ist, dass du halt dann wieder zurück nach Hause kommst und irgendwie bist du so die gescheiterte Person aus so einem Trainee-Camp, die es nicht geschafft hat. Du hast unter Umständen, ich weiß nicht, was für einen Stellenwert da die schulische Ausbildung dann hat in diesen Camps. Mhm. Unter Umständen hast du halt 5 Jahre lang quasi für nichts gearbeitet und hast dabei deine Schule vernachlässigt.
Ja, also man hat es in der Blackpink-Doku gesehen, dass die Mädels, die aus Neuseeland und Australien kamen und keine Erfahrung quasi mit dem akademischen Leben in Südkorea Erfahrung hatten, die waren völlig vor den Kopf gestoßen, wie viel man da arbeiten muss. Mhm. Aber eine von den 4 meinte auch, dass ihre Eltern immer wieder zu ihr gesagt haben, komm halt nach Hause, also du musst das nicht machen, wenn du das nicht willst. Und sie aber trotzdem gesagt hat, nee, ich will das. Also ich will wirklich K-Pop-Star werden. Und das ist wirklich ein Traum, für den die Leute alles aufgeben wollen.
Das ist echt so spannend, auch zu sehen, wie sehr die das dann halt wirklich wollen. Aber ich meine, am Ende scheint es sich hoffentlich zu lohnen.
Und sie haben auch, also es scheint sich zu lohnen. Es wird sehr viel Geld eingefahren, allen voran, weil es so viele K-Pop-Fans auf der Welt gibt. Also wenn man, wie gesagt, einmal auf Twitter einen Blick wirft, was da die BTS-Army irgendwie imstande ist, wenn es da einen Aufruf gibt, hey, bitte push das Musikvideo innerhalb von 24 Stunden auf die 1, dann werden da jedes Mal regelmäßig Rekorde gebrochen.
Da wird geplant auch.
Ja, da wird geplant. Mhm. Also K-Pop-Fans sind extrem loyal, vor allem sehr aktiv auch in den sozialen Medien. Sie verbreiten jegliche Inhalte, verteidigen ihre Idole, falls es mal im Internet irgendwie eine Aussage über irgendeine K-Pop-Band gibt. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr hat Bayern 3 hat irgendein Bayern 3 Moderator sich mal unschlau zu BTS, glaube ich, geäußert. Und ja, der wurde auf den sozialen Medien aber, wie man so schön sagt, richtig fertig gemacht. Auch während der Pandemie noch mehr Geld für Merch ausgegeben und diese Fankultur hat irgendwie eine eigene Dynamik entwickelt. Wie wir vorhin gesagt haben, BTS und Blackpink dürfen mittlerweile ihre eigenen Songs schreiben. Was ich auch noch witzig fand, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, dass die K-Pop-Fans dazu aufgerufen hatten, bei Donald Trumps erster Wahlveranstaltung in Oklahoma, sich Tickets dafür zu reservieren. Es gab über 1 Million Ticketanfragen und am Ende stand Donald Trump da vor leeren Rängen, weil wer waren denn diese ganzen Ticketanfragen? Das waren alles K-Pop-Fans mit Fake-Nummern.
Also.
Witzig auf jeden Fall. Wie gesagt, also super viel Geld wird für Merchandising ausgegeben. Ich glaube, du hast da eine
Ich habe mir
gestern genannt, die ist total crazy.
Wie gesagt, wir haben uns da beide reingefuchst und dann bin ich auch auf einen Weiß-Artikel gestoßen, die von einer Umfrage in diesem K-Pop-Kosmos berichtet haben. Und ein BTS-Fan, so heißt es in dieser Umfrage, da wurden auch mehrere hundert Fans tatsächlich befragt, gibt durchschnittlich also quasi von Zeitpunkt, die rechnen jetzt quasi so von Zeitpunkt, als BTS gelauncht ist oder debütiert ist bis heute, im Durchschnitt hat ein Fan für dieses Fandasein $1,400 für Merchandise ausgegeben. Darunter fallen die Studienalben, die EPs, die rausbringen, irgendwie Konzertkarten, alles, was dazu gehört, ganz spannend auch. Fotocards sind super beliebt in dieser Sphäre. Also es gibt immer verschiedenste so kleine Bildchen, die in den Alben quasi in so Bundles rausgebracht werden. Und dann gibt es irgendwie 5 Versionen von einem Album. Und die kaufen die sich dann alle, weil das so einen krassen Sammelcharakter irgendwie auch hat.
Ja, ich habe gelesen, einer hat geschrieben irgendwie, Leute haben Hobbys.
Genau.
Und mein Hobby ist halt das zu sammeln.
Ja, ich glaube natürlich, also ich kann mich da auch noch dran erinnern, wenn du Fan von so generell Boybands und Girlbands, die auch super stigmatisiert sind, so nach außen hin oder Teenie-MusikerInnen, wie es damals auch Justin Bieber war, du musst dich halt immer dafür rechtfertigen, warum du so krasser Fan von irgendwas bist. Und ich glaube, gerade bei so einem Nischenmarkt kann man ja schon fast gar nicht mehr sagen, weil es einfach so riesig ist.
Nischig würde ich das echt nicht mehr nennen.
Aber so, ich glaube, in Deutschland ist es nochmal ein harter Kampf, das irgendwie zu rechtfertigen, warum du jetzt K-Pop-Fan bist. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass die sich so krass zusammentun, weil die sich halt suchen und finden und irgendwie dann so eine krasse Bindung entsteht. Und das finde ich auch super spannend, das habe ich nämlich auch gelesen, weil das psychologisch schon analysiert worden ist, wie diese Beziehung auch zu den Idols, das hast du ja eben schon gesagt, so werden nämlich die K-Pop-Stars auch gerne genannt, wie diese Beziehung zwischen denen und den Fans aussieht. Da gibt es so ein Konzept der parasozialen Interaktion und das heißt, dass eben durch diesen ganzen Content, der produziert wird, die Interaktion zwischen denen so unbegrenzt ist, aber halt natürlich super einseitig, weil natürlich nicht immer da, weiß ich nicht, jemand von BTS mit einem redet konstant.
Allein, dass du das Gefühl hast, du lernst Koreanisch mit BTS, du lernst nicht mit BTS Koreanisch, also du lernst es alleine in einer App, die nur dafür konzipiert wurde.
Ja, und da gibt's dann auch so innerhalb dieser Communities den Ansatz von einer Imagine Community und das ist einfach weil das alles so online stattfindet und alles irgendwie nur konsumiert wird von denen, hat das schon sowas wie Patriotismus einfach zu einer Band. So damit wird das immer verglichen, was ich super crazy finde, dass das anscheinend so psychologisch gesehen, dass dieselben Reaktionen im Menschen sind, die da zusammenkommen. Also super spannend und halt gerade auf Twitter ist das natürlich, also das ist Heaven für alle Fans, weil du dich super schnell mit allen connecten kannst. Und ja, da ist so ein krasser Austausch, der da stattfindet. Also
eigentlich ist K-Pop das, worauf die Musikindustrie gewartet hat, seitdem Napster quasi iTunes zerstört hatte. Und K-Pop ist so die Lösung. Also alle Strukturen, die dahinter irgendwie funktionieren, mit Merchandise, mit Geld. Also das ist nicht, dass wir das jetzt irgendwie krass gut reden wollen, dass Fans jedes Mal dazu animiert werden, ja, sehr viel zu konsumieren.
Es ist ein krasser Überkonsum von Stuff einfach.
Ja, da wird auch so viel Müll produziert wahrscheinlich.
Ja,
also wirklich, ihr müsst euch das mal anschauen. Bei den Konzerten wird für jede Band hat sie ihre eigene ihr eigenes Lichterkonzept. Das sind dann so Stäbe, wo obendrauf irgendwie eine andere Form ist.
Ja.
Und auch über diese Weverse-App funktioniert das dann so, dass du das mit deinem Lichterstab verbindest.
Was auch und dann, für Neuheiten die aber kreiert haben. Ja. Immer wieder denke ich mir so, was geht?
Ja, also das ist auch nicht das Einzige, wo irgendwie K-Pop einen Einfluss auf die globale Musikindustrie haben wird, was so dieses Merchandise-Ding angeht.
Ja.
Mega spannend fand ich auch die Musikvideos. Die sind next level.
Das ist wirklich wie eine Serie konsumieren, ne?
Ja, also früher waren so in der westlichen Popmusik Musikvideos viel, viel größer.
Ja.
Wenn du dich dran erinnerst, dieses Feature, was Beyoncé und Lady Gaga hatten, Telephone.
Oh ja, Beyoncé und Shakira. Das Video habe ich sehr oft geguckt.
Da wurden Musikvideos quasi, da wurde eine komplette Geschichte von vorne bis hinten erzählt. Dann gab es nochmal ein Vice-Versa-Feature, da wurde die Geschichte dann weitererzählt. Gibt's heute nicht mehr. Also es sei denn, du hast einen Act, der wirklich viel Wert auf so Visuals legt, dann ist da ein Konzept dahinter. Aber K-Pop ist echt anders. Also da werden krasse Storylines verfolgt, riesige Bilder geschaffen und vor allem mega viel Fokus auf die Choreografien. Also wenn man K-Pop-Auftritt gesehen hat oder Musikvideo, Tanzen ist da sehr groß im Fokus. Es gibt auch immer eine Person, die quasi der Tänzer, die Tänzerin in der Gruppe ist.
Genau, ja.
Und K-Pop-Musikvideos schaffen es auch so, Emotionen zu vermitteln, dass du, obwohl du die Sprache nicht sprichst, trotzdem verstehst, worum es geht. Und
du bist einfach auch dabei. Du kannst dich da so schnell reinsteigern in dieses Ding, glaube ich.
Ja.
Deswegen, wer sich damit vielleicht noch gar nicht befasst hat, einfach mal BTS Persona eingeben. Das ist jetzt, was mir gerade direkt in den Kopf gekommen ist. Weil da hatte ich mich, als das rauskam, auch so ein bisschen reingefuchst, weil das auch das komplette Albumkonzept und dann auch eben die Musikvideos auf so einer psychologischen Persönlichkeitstheorie basierend halt war.
So wild.
Das ist wirklich so krass.
Da ist nichts dem Zufall überlassen.
Ja, also die haben wirklich alles durchchoreografiert, nicht nur in den Videos an sich, wenn sie tanzen, sondern auch alles drumherum. Das ist einfach krass. Ja, ich glaube aber, das bringt uns vielleicht so ein bisschen zum nächsten Thema, weil du auch gerade ja schon gesagt hast, dass das so universal ist, einfach, dass man das versteht, obwohl man die Sprache vielleicht nicht spricht. Mhm. Ich hatte einen Artikel gelesen, das Zitat fand ich ganz nett, das hat es irgendwie gut beschrieben, dass K-Pop-Musik ist, die lokal verwurzelt ist und aber trotzdem offensiv globalisiert.
Yeah.
Und das beschreibt es halt von vorne bis hinten. Ich glaube, viele haben auch schon diesen Begriff Hallyu vielleicht mal gehört oder die koreanische Welle. Das ist das, was ich auch am Anfang ja schon mal so ein bisschen gesagt hatte, wie viel einfach an K-Drama, koreanischen Serien generell oder auch K-Beauty irgendwie nach Europa und Amerika überschwappt. Super krass. Ich habe auch in diesem Kontext Koreanisch lernen, gibt es von Duolingo so ein paar Zahlen. Die sind nämlich tatsächlich auch dem Hype dann gefolgt von dieser koreanischen Welle und haben Koreanisch angeboten. Und die haben irgendwie in den ersten 3 Monaten 200.000 neue NutzerInnen gehabt, die dann Koreanisch gelernt haben.
Und das ist ja keine Sprache, die man, wenn man...
Mal ebenso lernt auch.
Ja, also das hat ja eine ganz andere Klang und Intonation und wie man es spricht. Also das ist nicht, dass ich mich mal hinsetze und ich lerne mal Französisch, weil
du lernst halt nicht nur Vokabeln, du musst das komplett neu aneignen. Ich finde es auch krass. Das ist mittlerweile irgendwie die auf dem 7. Platz auch der am meisten angefangenen Sprachen auf Duolingo, die da gelernt werden. Also crazy, crazy. Ja, wir haben auch schon viel über so kritische Aspekte gesprochen. Vielleicht wollen wir da noch so abschließend auch ein bisschen reingehen, weil wir natürlich hier jetzt viel hochgehypt haben und viel Positives auch gesagt haben.
Es ist nicht alles positiv. Also wenn man sich die Welt anguckt, dann merkt man relativ schnell, was da irgendwie falsch ist. Es sind super unrealistische Schönheitsideale. Diese Menschen sehen alle perfekt aus. Die sind immer von Kopf bis Fuß perfekt gestylt.
Mhm.
In den Dream Factories, also in den Training Camps, wird auch quasi von dir mehr oder weniger erwartet, dass du ungefragt Schönheitsoperationen durchgehst.
Wow.
Ja, das ist schwierig, was es halt auch mit der Jugend macht. Es sind ja primär total Fans, die unter 18 sind, mhm, oder junge Erwachsene.
Mhm.
Was das halt auch mit denen und ihrem Körperbild anstellt, will ich mir gar nicht vorstellen.
Ich glaube, riesiges Thema ist halt auch gerade auf KünstlerInnen-Seite, ne? Also wenn du da aus so einem Camp kommst, wo teilweise natürlich du auch voll viel Geld reinstecken musst, also darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber der finanzielle Aspekt oder das Commitment, was da finanziell auf Künstlerseite reingesteckt wird, ist natürlich auch riesig. Und dann kommst du auch am Ende da raus, entweder als Debütantin oder als halt ja eine, die es nicht geschafft, mhm, hat, und hast dann tendenziell erstmal Schulden, die du abbezahlen musst. Ich glaube, das war auch von einigen Jahren schon mal Thema, wie wenig teilweise die Künstler tatsächlich ausgezahlt bekommen.
Ich weiß da gar nichts drüber.
Also ja,
ich habe nur gesehen, nach dem Börsengang von Big Hit konnten sich die BTS-Jungs jeweils mit 2 Millionen Dollar auf der Kralle Häuser kaufen. Da sieht man, da denkt man, alle sind reich, aber sind sie
genau
nicht.
Genau, und also man muss jetzt halt auch mal sagen, BTS und Blackpink sind nicht, also sind die riesengroßen, die halt, ja, alle kennen, und das sind halt, die sprechen nicht repräsentativ natürlich für all die Bands, die da draußen irgendwie auch in diesen K-Pop-Sphären rumschwirren. Deshalb, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen kritisch zu betrachten. Ich habe auch mit einem Kumpel zuletzt drüber geredet und er meinte dann so, das ist, wie ambivalent das ist, dass quasi die Fans das trotzdem so sehr unterstützen und ja auch meistens diejenigen sind, die daran so viel kritisieren.
Ja.
Aber sie unterstützen es natürlich trotzdem. Also es ist auch eine ganz andere Diskussion jetzt, aber das fand ich einen spannenden Punkt.
Meinst du, es so ein bisschen so Stockholm-Syndrom? Du bist von...
Boah, ja.
Du wurdest so von entführt und dein
K-Pop.
Von K-Pop entführt und du siehst die Kritik, ja, aber trotzdem redest du dir alles schön.
Ja,
du kommst
weil
da nicht raus.
Du willst natürlich auch, das ist ja dann auch immer diese Fanseite, bei der es uns, glaube ich, auch leicht fällt, die zu reflektieren, dass man den Künstler oder die Künstlerin an sich natürlich unterstützen will,
mhm,
obwohl man vielleicht das System nicht unterstützen möchte. Aber ja, da gibt's super, super viel einfach, was man sich auch vor Augen führen muss, was eben nicht so super positiv ist. Auch was wir ja schon angesprochen haben, einfach dieser Überkonsum an Sachen, an Dingen, die man haben muss. Ich glaube, da ist auch ein bisschen so Konkurrenzgedanke.
Voll, das wollte,
ne,
ich gerade sagen. Also wahrscheinlich vergleichen sich alle in der,
ja,
in der Fangruppe, was hat man sich gekauft,
mhm,
auf welche Konzerte ist man alle gegangen,
mhm,
und dann ist echt dieser Konkurrenzgedanke, ich muss mehr als,
ja,
die um mich herum.
Voll. Ja, es ist ein super spannendes Thema gewesen, fand ich richtig gut. Aber vielleicht ist jetzt auch der Punkt, wo wir in die Flüstertüte langsam,
ja,
rein rasen.
Die wurde mir diese Woche zugeschickt.
Mhm.
Und eine ist keine Frage, sondern ein Statement.
Okay.
Und da möchte ich deine Meinung gerne zu wissen.
Okay.
K-Pop-Bands wären die neuen Backstreet Boys oder Spice Girls von heute.
Mhm.
Und meine, also mein immediate Reaction dazu ist, sind sie schon, oder?
Sie, ja, auf jeden Fall sind sie das schon. Wenn, also ich glaube, BTS ist die erfolgreichste Band, die es jemals gab mittlerweile.
Also, auf jeden Fall. Also Backstreet Boys und Spice Girls haben niemals die Erfolge feiern können im asiatischen Raum, die,
mhm,
BTS gefeiert hat. Plus noch diese riesigen amerikanischen, europäischen Erfolg.
Ja.
Also BTS wurde durch jede Late-Night-Show,
mhm,
Ellen DeGeneres-Show, whatever, gejagt. Die waren überall in aller Munde.
Ja.
Das ist weit über Backstreet Boys, oder? Also ich war da nicht auf der Welt.
Ich habe hier gerade mal parallel recherchiert, weil wir das vorher nicht gemacht haben. Weil für mich immer, wenn man über so die erfolgreichste Band spricht, dann ist es gar nicht unbedingt so eine Boyband wie Backstreet Boys, sondern eher Beatles.
Mhm.
Und jetzt habe ich gerade einfach mal gegoogelt, BTS und The Beatles, und die haben halt tatsächlich
K-Pop ist erfolgreicher, oder?
Alle Rekorde, also BTS hat alle Rekorde von den Beatles gebrochen. Und zwar nicht nur einmal. Also,
wow.
Der Song, falls es jemand recherchieren will, Love Yourself vom Album Map of the Soul Persona, von dem ich eben schon gesprochen habe, ja, innerhalb von 12 Monaten veröffentlicht, 2 Songs und dieses Album. Und die landeten alle auf Platz 1 der Billboard-Charts. Und das haben vorher nur die Beatles geschafft. Und mittlerweile ist das schon das dritte Mal, dass BTS das geschafft hat.
Also und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal bleiben.
Hut ab, sage ich. Also ja, auf jeden Fall, die sind krasser als Backstreet Boys und Spice Girls, glaube ich.
Ey, werde ich nach der Folge jetzt auch BTS-Fan? die zweite Folge geht wieder zurück zum Merchandising. Mhm. Wenn du dir ein Merchandising-Produkt für irgendeine K-Pop-Band noch ausdenken könntest.
Ausdenken?
Ja,
wow.
Worüber wir bisher noch nicht geredet haben.
Mhm.
Fällt dir da irgendwas ein, was es noch braucht? Also an sich im Merchandising-Game, es braucht nichts mehr. Alles wurde schon gemacht. Also ich habe auch das meiste, was ich über Merchandising gelesen habe, auch gar nicht erzählt. Also kann es nicht aufhören.
Es gibt wirklich alles.
Alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es schon.
Ja,
so verrückt.
Haben wir auch gar nicht angeschnitten, glaube ich. Es gibt natürlich auch schon NFTs. Also damit braucht man da Big Hit und SM Entertainment und so nicht mehr kommen. Das haben die alles schon durchgespielt. Also deshalb, das hätte jetzt wahrscheinlich der Ansatz sein können, den man noch so ein bisschen verfolgt.
Meinst du, es gibt ein eigenes Metaverse nur von BTS, dass du einfach reingehst in die Welt?
Und wenn es das nicht schon gibt, dann ist es in Entwicklung, glaube ich, safe. Und dann kannst du dir wahrscheinlich auch da nochmal exklusiven Merch kaufen für deinen Avatar.
Also du kannst, was ich auch crazy finde, was ich gelesen habe, dass man sich über die App, besagte App, vorher schon Merch kaufen kann, den man sich dann beim Konzert direkt abholt. So muss man sich am Merchandising-Stand nicht mehr anstellen, sondern kann es direkt bezahlt seine Sachen abholen.
Das ist ja sau smart.
Ja, mega smart.
Also weil wie viel jedes Zeit man, Problem beim Merchandising-Stand ist immer, wie lange man da warten muss.
Ja.
Und dass man tendenziell kein Bargeld dabei hat und nicht mit Karte zahlen
Und das kannst
kann.
Du wahrscheinlich direkt über die App auch Safe. Mit Krypto bezahlen.
Ja, also ich finde es super schwierig, da noch was ganz, ganz Neues mit reinzubringen. Ich glaube, ich würde dann so ein bisschen back to the roots gehen und irgendwie so, wie man es in den 90ern schon hatte, so eine Puppe, die irgendwie mit einem redet, so auf Knopfdruck. Oder so, bestimmt, kennst du diese Black Mirror-Folge mit Miley Cyrus, wo ihr so eine, da gibt es so einen Roboter.
Also die Miley Cyrus-Folge, die, wo sie in dieser Casting-Show war?
Genau.
Ja.
Und da kriegt sie dann ja später, das war dann auch, glaube ich, sogar ein Film oder es waren nur so zwei Folgen, auf jeden Fall kriegt sie dann so einen Roboter und den können sich die Fans dann kaufen.
Ja.
Und das ist aber halt wirklich ein kleiner Roboter, der so eine eigene Persönlichkeit hat
ich erinnere mich.
So darauf basierend ist, wie der Künstler ist, was super crazy ist.
Und aber, das von allen BTS-Jungs dann?
Stell dir das mal vor.
Oh Gott.
Ich
das ist
mir
echt gruselig.
Da, glaube ich, Gedanken machen.
Und dann entwickeln die alle ein eigenes Leben.
Wir driften ab, wir driften ab.
Lass es abrappen. Also
super spannend fand ich's, mit dir hier wieder zu reden. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Das sind auch Welten, die sich jetzt hier aufmachen. Also ich werde heute Abend nochmal mich reinlesen.
Deep Dive machen.
Ja,
also wie gesagt, große Empfehlung, die Blackpink-Doku auf Netflix.
Die lässt sich auch schnell weggucken, die ist anderthalb Stunden kürzer. Also,
kann man sich mal auf einen Sonntag oder Feiertag geben.
Ja.
Kommen ja auch ein paar jetzt. Dann auch unbedingt mal ein paar Songs reinziehen. Also ich glaube, gerade wenn man noch nie so einen koreanischen Song gehört hat, das öffnet auch noch mal ein bisschen den Horizont.
Es ist was anderes, ja. Und sie machen es auch immer so gut, dass die Kurse auf Englisch catchy formuliert sind, dass man auch, wenn man kein Koreanisch spricht, super mitsingen kann.
Oh yeah.
Gibt es auch viele Features mit großen amerikanischen Stars. Auch
zuletzt
Lady
Dua
Gaga,
Lipa war Dua ja auch Lipa. Dabei. Also ja, krank.
Ist für jeden
cool.
was dabei.
Dann würde ich sagen,
danke dir für diese tolle Dreiviertelstunde.
Thanks you. Und wir hören uns in 4 Wochen wieder.
Ja, die nächste Folge wird wahrscheinlich eine Interviewsfolge sein.
Mhm.
Und dann sprechen wir uns in 4 Wochen.
Cool, ich freue mich.
Tschüss.